B-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das ist eine Sendung, das habe ich eben schon gesagt, für die wir mal richtig geübt haben. Herzlich willkommen zur Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen mit Ralf Müller-Schmied am Mikrofon und meinen Kollegen Vera Pache und Matthias von Hellfeld. Unser Gast
guten
ist,
Abend.
Guten Abend. Ja, entschuldige, ja, guten ich bin schon auch ein bisschen fixiert jetzt auf unseren Gast. Matthias, auch hallo, Vera. Wir erwarten Hans-Dietrich Genscher. Den hat man nicht jeden Tag in der Sendung, erst recht nicht in der Redaktionskonferenz eines noch so jungen Programms. Wir wollen mit ihm sprechen anlässlich einer Reihe, die wir gemacht haben, beziehungsweise Matthias, die du gemacht hast, muss man sagen. Erzähl doch mal ein bisschen.
Ja, es sind die Roten Sekretäre, 15 an der Zahl, also jene Generalsekretäre der kommunistischen Parteien, vornehmlich des Ostblocks, also in Osteuropa, die zwischen 1917, also der Oktoberrevolution, und 1989 mit dem Ende des Kommunismus durch den Rücktritt von Michail Gorbatschow die Geschicke dieser Länder geleitet haben und gelenkt haben. Und die, und das ist das Spannende jetzt auch an unserem Studiogast, eben zum Teil jedenfalls mit Hans-Dietrich Genscher auch verhandelt haben und sozusagen das Gegenüber, das Pendant im Ostblock waren.
Wie ist das bei dir, Vera? Ist Hans-Dietrich Genscher so in deiner Erinnerung noch eine große Figur? Wie ist das bei dir?
Also ich finde es jetzt schwierig, da irgendwie von, also klar, natürlich ist es eine bekannte Figur und natürlich erinnere ich mich an den irgendwie, aber ich also an seine Politik jetzt, dass ich die damals wirklich wahrgenommen habe, als der Außenminister war oder so, das kann ich jetzt nicht sagen. Also da war ich einfach noch zu jung.
Ah, ich glaube, so geht's vielen, ne? Also das ist dieser Übergang jetzt. Also 20 Jahre, sagen wir sprechen ja dann auch über den 25. Dezember jetzt 20 Jahre, 1991, das ist so gerade der Punkt, wo aus Erinnerung Geschichte wird, Matthias.
Ja. Ne? Es ist hauptsächlich auch wirklich nicht mehr miteinander zu vergleichen. Also wer, ich sage mal, so in den 80ern geboren wurde, der kann sich das eben nicht vorstellen, wie die Welt war, als dieser Kalte Krieg existierte, als die Konfrontation zwischen hochgerüsteten Staaten im Osten und im Westen Europas sozusagen kurz davor war, in einen heißen, wirklichen, echten und dann auch atomaren Krieg umzukippen. Und heute, wo alles relativ friedlich ist, wir natürlich große Probleme haben, aber eben nicht von Krieg reden.
Vielleicht müssen wir noch kurz klären, weil ich ja gerade sagen musste, wie ich mich daran erinnere, wie ihr euch daran erinnert an diese Zeit.
Also wenn ich denke, 20 Jahre, ich weiß noch ungefähr, wo ich war, damals in Frankreich, auch da studiert habe. Ich habe eine sehr, sehr verschwommene Erinnerung. Das deutet darauf hin, dass dieser 25. Dezember 1991 mir so als historischer Schlüsseltag nicht ins Bewusstsein gerückt ist.
Mir natürlich auch nicht. Aber es ist halt der Punkt, an dem die Entscheidung wirklich verkündet wurde, ich trete zurück.
Gorbatschow.
Ja. Und damit ist das Ende der KPDSU, der Partei, weil ich da auch deren Generalsekretär war oder er. Und außerdem auch der Staat ist eben dann besiegelt gewesen.
Matthias, ich glaube, unser Gast ist da. Wir freuen uns sehr auf Hans-Dietrich Genscher. Ich kann, normalerweise würde ich aufstehen, ihm entgegengehen, aber dann reiße ich mir hier die Kopfhörer.
Noch 2 Minuten.
Vom Kopf, er kommt gleich, ist heute aus Bonn hierher gekommen und wird dann gleich bei uns sein. Ja, du sagst, es war auch nicht klar. Wann war es denn klar für dich?
Ja, also wenn wir da mal ein bisschen nach vorne gehen, also ein bisschen im Jahr 1991 nach vorne, da war im Sommer der Putsch gegen Gorbatschow von den Militärs und den Geheimdienstleuten. Der wurde mit großem persönlichen Engagement von Boris Jelzin, ich sag mal, der organisierte den Widerstand dagegen. Und er hatte natürlich auch sehr viele oder weite Teile der sowjetischen Bevölkerung hinter sich, die auf gar keinen Fall wieder zurück wollten in das, was die Putschisten wollten. Also ich sag mal, den alten kommunistischen Machtapparat. Ja. Und vielleicht einen Satz noch oder einen Gedanken noch. Wenn man damals sich ganz intensiv damit beschäftigt hätte als Außenstehender, dann hätte man sagen können, der Putsch ist niedergeschlagen worden, aber die Sowjetunion war danach ein anderer Staat. Und das war, glaube ich, schon der Anfang vom Ende.
Nun haben wir ja eine ganz besondere Form gewählt, haben uns lange, ich glaube, wann haben wir angefangen, über die Reihe Rote Sekretäre zu spekulieren?
Vor gut einem Jahr.
Das Jubiläum war da schon Redaktionsgespräch und haben überlegt, wie machen wir das? Wie kriegen wir eine passende Form? Und so einfach, also ich erinnere mich, dass ich zunächst auch gezögert habe und gesagt habe, naja, so History einfach erzählen, das ist schwierig, ich will auch kein Guido Knopp fürs Radio. Und das, was wir jetzt haben, das kann sich, glaube ich, wirklich hören lassen, werden wir auch gleich. Mhm. Und jetzt, glaube ich, ja, jetzt kommt unser Gast und wir freuen uns sehr.
Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Genscher, herzlich willkommen.
Hallo.
Gerade ist Hans-Dietrich Genscher bei uns ins D-Radio-Wissen-Studio gekommen, kann sich jetzt in aller Ruhe hinsetzen. Herr Genscher, lassen Sie sich Zeit, nehmen Sie sich bitte einen Schluck Wasser. Das ist eine der wenigen Sendungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die anderthalb Stunden Zeit haben, sich ihren Gästen zu widmen. Wir haben auch nicht immer Gäste, aber wenn wir so hohen Besuch haben wie Sie, dann möchten wir uns auch gerne alle Zeit nehmen.
Sie gehen Ihrer Höflichkeit zu weit.
Nein, es ist ein Vorschuss, es ist ein Vorschuss. Ja, wir haben gerade darüber gesprochen. Anlass, Sie einzuladen, ist ja eigentlich eine Reihe, die wir gemacht haben, beziehungsweise die Matthias von Hellfeld gemacht hat. Und bevor wir darüber reden, möchte ich doch die Gelegenheit nutzen, Sie mal vorzustellen kurz, weil wir haben das eben schon mit...
Aber wir sind jetzt noch nicht auf Sendung.
Oder? Wir sind jetzt auf Sendung. Ah, das gehört bei uns dazu. Das ist eine Sendung, die heißt Redaktionskonferenz.
Dann möchte ich guten Abend sagen zu allen, die uns zuhören.
Guten Abend.
Ja, auch nochmal guten Abend.
Guten Abend.
Vera Pache ist eine junge Redakteurin bei D-Radio Wissen auch. Ich glaube, Matthias von Hellfeld kennen Sie auch, der mit Ihnen schon früher auch mal Interviews gemacht hat. Ich bin Ralf Müller-Schmidt, ich bin der Redaktionsleiter hier bei D-Radio Wissen. Und wir haben eben schon so ein bisschen gesprochen und gesagt, naja, ich habe Vera gefragt, kennst du Hans-Dietrich Genscher? Wie groß ist er als politische Figur noch für dich? Und da haben wir festgestellt, dass Sie für viele noch eine lebendige Erinnerung sind, für manche aber auch Teil der Geschichte eigentlich schon, weil Sie sind jemand, der eben von 1974 bis 1985 Bundesvorsitzender der FDP war. Das ist aber längst nicht alles. Sie sind nämlich auch der dienstälteste Außenminister der Welt von 1974 bis 1992.
Fast nicht der Welt.
Nicht
das
der Welt?
Muss ich korrigieren.
Wer war länger?
Länger war mein Kollege Kromiko, das nicht direkt ein demokratisches Land gewesen, als er das war. Und dann gibt es einen, der wurde einen Monat nach mir Außenminister. 1974 ist immer noch im Amt.
Ehrlich?
Das ist der Außenminister von Saudi-Arabien, der gehört zur Familie, muss man dazu sagen. Das ist also Verwandtschaft, das ist ein Familienbetrieb, die Regierung.
Also Familienbetriebe halten sich etwas länger, aber so gesehen immer noch die Bronzemedaille für Sie. Sie sind geboren 1927 in einem kleinen Ort bei Halle an der Saale. Und waren auch Innenminister sogar mal eine Zeit lang, weil ich glaube, das wissen die wenigsten, weil
und
man sie heute...
war davor,
Ne? Und die Idee, Sie einzuladen, ist uns gekommen, als wir gemerkt haben, Matthias von Hellfeld hat 15 Folgen für uns einer Reihe gemacht, Rote Sekretäre, wo wir von Lenin, ich glaube, welcher Matthias ist der Letzte in der
Gorbatschow.
Reihe? Gorbatschow ist dann der Letzte, eben zum 25. Dezember. Die läuft bei uns am 20., glaube ich, dann kurz vor Weihnachten. Und wir haben gemerkt, natürlich, das entzieht sich Veras Erinnerung, meiner schon eher, Matthias ist vielleicht noch ein bisschen näher dran. Wir möchten mal gerne mit jemandem sprechen, der die Menschen auch erlebt hat, der tatsächlich die roten Sekretäre beziehungsweise eine Reihe von ihnen.
Lenin nicht mehr.
Klar.
Und Sie fragen, dieser 25. Dezember 1991, das war der Tag, an dem Gorbatschow als Präsident der Sowjetunion zurücktrat. Wie sind Ihre Erinnerungen? Wussten Sie schon, das ist ein historischer Tag?
Ja, auf jeden Fall. Ich bekam am Tag vorher die Mitteilung, dass Gorbatschow am nächsten Tag sich an die Bevölkerung der Sowjetunion wenden wolle und seinen Rücktritt erklären wollte. Und daraufhin ließ ich anfragen, ob ich ihn telefonisch erreichen könne. Und das war also am Vormittag von Heiligabend, am 24., und daraufhin wurde mir gesagt, aber wenn es möglich wäre, ein Telefongespräch am späten Nachmittag des 25. zu führen, dann wäre das möglich sein. Wir waren bei meiner Tochter und meinen Enkelkindern und ich bin dann nach Hause gefahren, weil wir zu Hause eine Vorrichtung hatten, damit ein Dolmetscher mitsprechen konnte, denn ich habe keine gemeinsame Sprache mit Gorbatschow. Und in der Tat, am späten Nachmittag kam die Verbindung zustande und er sagte, ich habe soeben meine Rede an die Völker der Sowjetunion beendet, wenn wir uns unterhalten haben, werde ich anschließend den Kreml verlassen, du bist der Einzige, der mich heute anruft. Und dann haben wir unsere Meinung ausgetauscht. Er versuchte mir noch den Eindruck zu vermitteln, dass er mit einer gewissen Gelassenheit den Kreml verließ, denn er sagte, ich hätte ja auch gestern zurücktreten können, aber ich weiß, die Deutschen essen am 24. ihre Weihnachtsgans und die wollte ich euch nicht verderben. Ich sage, du hast sie uns jetzt trotzdem verdorben, denn für uns ist dein Weggang auch eine schwierige Sache.
War das so, dass sie jetzt, genau, ich stelle auch gerade mal mein Handy aus, ich will nicht, dass es immer weiter reinklingelt. War das so, dass sie mit Gorbatschow gut befreundet waren oder war das so der Gesprächston, den man zwischen Politikern, wenn man sich lange kennt, einfach
annimmt? Nein, ich muss Ihnen sagen, ich hätte natürlich mir nie vorstellen können, in der Zeit davor, dass es je geschehen könnte, dass sich ein Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion oder einen ehemaligen als meinen Freund bezeichnet. Aber es hat sich so ergeben und das war einfach eine Verständigung, die begann bei unserer ersten Begegnung 1986, als ich im Spätsommer in Moskau war und wir ein sehr langes und sehr gründliches und wie ich eben fand, sehr offenes und ehrliches Gespräch hatten, so wie ich das vorher nie in dieser Form mit einem der führenden Persönlichkeiten in Moskau hatte führen können. Für mich nicht sehr überraschend, denn als ich die Einladung bekam, bat ich um ein Gespräch mit dem französischen Präsidenten Mitterrand, der letzte westliche Gesprächspartner von Gorbatschow gewesen war. Ich wollte einfach mal hören, wie gibt der Mann sich, wie führt er ein Gespräch? Man muss ein solches Gespräch ja sehr gründlich vorbereiten. Und Mitterrand sagte mir schon, Sie werden da einen sowjetischen Führer erleben, wie Sie ihn noch nicht erlebt haben. Mit dem können Sie reden wie mit mir, hat er gesagt. Er wird also Ihnen nicht wie der Brezhnev Akten vorlesen, sondern er wird Sie unterbrechen. Sie können ihn unterbrechen. Es ist ein lebendiges Gespräch und an Lebendigkeit mangelt es in dem Gespräch wirklich nicht.
Also ich kann es mir ein bisschen schwierig vorstellen, bin hellhörig geworden an der Stelle, wo Sie von der Vorrichtung sprechen, mit der dann eine Simultanübersetzung stattfindet. Also es gab ja wohl noch keine Handys, richtig? Also das war die Zeit.
Nein, es war über Festnetz, normale Leitung.
Kann man da entspannt reden, wenn man immer die Übersetzung abwarten muss?
Sie hören den Dolmetscher gar nicht mehr. Ein guter Dolmetscher versteht es auch, sich unsichtbar und unbemerkbar zu machen. Und wir verfügen im Auswärtigen Amt über einen wirklich vorzüglichen Sprachendienst. Die Russen übrigens auch. Die Russen haben ja ein anderes Prinzip als wir mit den Dolmetschern. Bei uns sind die Dolmetscher eine eigene Gruppierung innerhalb des Amtes. Ihre Aufgabe ist also nur, Gespräche zu übersetzen oder manchmal auch Texte zu übersetzen. Während bei den Russen die Leute, die in einer bestimmten Fachabteilung tätig sind, auch gleichzeitig in der dafür gültigen Sprache übersetzen, was bedeutet, dass sie dann auch sehr eng nur in diesem Bereich tätig sind.
Mhm. Ja, ich frage deswegen, weil Sie sagten ja, der Gorbatschow war ein anderer Kerl, so vom Typus her. Ist es, weil wir jetzt ja über die roten Sekretäre sprechen, also Matthias von Hellfeld hat ja in seiner Reihe sich ganz den Persönlichkeiten zugewidmet. Also wie traten die auf? Wie waren ihre Stimmen? Wir hören auch gleich mal rein. Was vielleicht noch etwas zu diesem, er war ein anderer als die anderen, ein anderer Mensch, ein anderer Politikertypus. Was meinen Sie?
Ja, er sprach viel offener. Er ließ einen teilnehmen an seinen Gedanken. Er äußerte etwas, was also fast als Häresie in der Vergangenheit bezeichnet worden ist. Er sagte nämlich zu mir, wissen Sie, ich bin ja jetzt hier Generalsekretär, war ja ein Jahr vorher erst geworden, im März 85. Und ich bin Generalsekretär. Ich stelle fest, wir sind den Amerikanern ebenbürtig in der Raumfahrt. Wir sind ihnen im Grunde ebenbürtig auch in der Rüstung. Aber wir sind nicht in der Lage, unsere Menschen mit ausreichend Wohnraum, Autos, Kühlschränken, Fernsehapparaten zu versorgen. Was ist falsch an unserem System? Das wäre revolutionär gewesen. Vorher ich empfand es genauso als revolutionär, dass dieser Mann hier praktisch die Systemfrage gestellt hat. Und das zeigte mir, hier war jemand da, für den der Begriff, den er ja selbst eingeführt hat, in die politische Sprache, von der Notwendigkeit eines neuen Denkens, der dachte neu.
Darf ich mal ganz kurz eine Verständnisfrage? Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass wir gerade zwischen zwei Gesprächen hin und her switchen. Kann das sein? Sie haben gerade von 1986, von dem ersten Gespräch mit ihm gesprochen.
Mit Gorbatschow,
genau. Ja. Und dann war es zwischendurch aber auch die Rede von 1992, oder? Von
91.
Ja, 1992 war sozusagen das Abschiedsgespräch aus dem Amt.
Genau.
Aber wir sind dann wieder zurückgegangen, wir versuchen ja den Menschen Gorbatschow zu verstehen.
Wir haben ja viel, ich bring dich mal ins Spiel, Matthias, auch darüber gesprochen, welche Rolle eigentlich, Herr Genscher hat das ja sehr eindrücklich geschildert, da ist plötzlich ein neuer Typus vom Politiker auf der weltpolitischen Bühne, den man an dieser Stelle so noch nie erlebt hatte. Ja. Also daran erinnere ich mich auch noch, plötzlich hieß es, da ist jemand frischer Wind im Kreml. Wie wichtig diese Persönlichkeiten sind. Du hast dich jetzt mit 15 roten Sekretären befasst. Waren die denn die Vor-Gorbatschow-Sekretäre, fangen wir ruhig mal mit Lenin an, sozusagen die harten Apparatschiks, wie wir sie uns denn vorstellen? War Gorbatschow tatsächlich der Erste, der sozusagen ein reflektierendes Politikverständnis hatte, auch eine Offenheit in die Gespräche gebracht hat? Wie stellt sich das für dich als Journalist und Historiker dar?
Also soweit ich das aus den Büchern, die ich gelesen habe, rauslesen kann, eindeutig. Also das war wirklich ein völlig anderer Versuch, Politik zu machen, wenn ich das mit Brezhnev beispielsweise vergleiche, der sehr trocken, sehr stoisch, sehr beharrend auf Positionen geblieben und immer gewesen ist. Man kann es wahrscheinlich nicht so gut vergleichen mit Khrushchev. Es gibt ja viele, die auch sagen, manches von Gorbatschow ist bei Khrushchev auch schon angelegt gewesen an Reformideen und so. Das mag sein, das ist möglicherweise müßig, aber im Gegensatz eben zu Khrushchev hat Gorbatschow nicht den Hardliner herausgehängt, den eben Khrushchev zur Not auch gegeben hat. Und ich erinnere mich sehr gut, als Gorbatschow Generalsekretär wurde und zum ersten Mal im deutschen Fernsehen in der Tagesschau gezeigt wurde, da sprang sozusagen aus der Kulisse ein junger Mann hervor, der mit federndem Schritt ans Pult ging und eine Rede hielt. Und eben das war auch optisch das krasse Gegenteil von dem, was man bis dahin gesehen hat. Das waren Leute, die wirklich mit immer gleichbleibendem Gesicht irgendwelche Sätze gestanzt von sich gegeben haben. Also Gromyko war einer, der, glaube ich, nie in seinem Leben gelacht hat. Jedenfalls habe ich es nie erlebt, irgendwie als Bild mal zu sehen, dass der also fröhlich war. Und das war wirklich etwas total anderes, keine Frage. Und wenn man alle 15 übereinander legt sozusagen, dann glaube ich einfach, dass die Ausführung des Amtes auch sehr viel mit den Persönlichkeiten zu tun hatte, die bei vielen sich im Laufe der Amtsinhaberschaft verändert hat, manchmal zum Schlechten, wie ich finde. Also beispielsweise bei Ceausescu, der am Anfang seiner Amtszeit ein Reformer war oder den Ruf hatte, ein Reformer zu werden. Und der dann irgendwann einen Personenkult da ins Leben gerufen hat, der wirklich völlig absurd geworden ist. Und also da konnte man sehen, dass sozusagen Veränderungen auch in die andere Seite stattgefunden haben.
Vielleicht hören wir mal in ein Stück rein, was du gemacht hast. Das ist das erste Stück der Reihe. Lenin ist die Persönlichkeit, die porträtiert wird. Und wir hören rein und mir ist dabei eins durch den Kopf gegangen, das kann ich schon vorweg sagen, was für ein idealistischer junger Mann das war.
Mai 1887. Im Hinterhof der Petersburger Schlüsselburg wird der Student Alexander Uljanow hingerichtet. Er gehörte einer Gruppe junger Revolutionäre an, die die Ermordung von Zar Alexander III. Geplant hatten. Für seinen 17-jährigen Bruder Wladimir, der noch zur Schule geht, eine traumatische Erfahrung.
Wladimir, was ist mit deinem Bruder?
Sie haben ihn gestern gehängt.
Was? Ist das wahr? Was hat er gemacht?
Seine Gruppe hatte geplant, den Zaren zu töten. Bei der Gerichtsverhandlung hat er alle Verantwortung auf sich genommen.
Warum hat er das getan? Das war sein Todesurteil.
Er wollte die Anklagebank als Tribüne nutzen. Und er hat die Ideale der russischen Revolution hochgehalten. Wahrheit, Wissenschaft, Freiheit, Gerechtigkeit.
Wladimir Iljitsch Uljanow ist durch dieses Ereignis zu einem unversöhnlichen Gegner des zaristischen Russlands geworden.
Was wirst du nun tun, Wladimir?
Mein Weg ist mir durch meinen Bruder vorgezeichnet.
Aber Rebellion nützt nichts. Es ist, als ob sich überall eine Mauer auftun würde.
Eine Mauer schon, aber eine morsche. Man stoße und sie bricht zusammen.
Ja, ein Auszug aus der ersten Folge unserer Reihe bei D-Radio Wissen, Rote Sekretäre. Herr Genscher, als ich das zum ersten Mal gehört habe, da ist mir der Idealismus, den da natürlich Matthias von Hellfeld auch regelrecht inszeniert hat, muss man sagen, nochmal vor Augen gekommen. Wahrheit, Wissenschaft, Freiheit, die Ideale der Oktoberrevolution. Im Grunde, weil Sie eben den freien Geist Gorbatschows am Ende des Kommunismus angesprochen haben, war dieser Freiheitsgeist ja auch am Anfang da. Wie stellt sich das für Sie dar?
Ein Freiheitsgeist war, der sich bezog auf die Freiheit des Individuums. Oder ob es nicht vielmehr die Freiheit war, eine bestimmte Idee vertreten zu können. Auf jeden Fall haben wir es bei Lenin wahrscheinlich mit demjenigen sowjetischen Führer zu tun, der intellektuell am höchsten stand. Und der versuchte, aus dem, was Marx und Engels geschaffen hatten, aus dem Gedankengebäude des Marxismus, eine politische Handlungsanweisung zu machen. Und deshalb war es eigentlich auch ganz in sich logisch, dass man im sowjetischen System dann vom Marxismus-Leninismus sprach und versuchte, Lenin auch in eine Reihe zu stellen. Später baute sich dann Stalin dazu. Aber in Wahrheit war Lenin schon der Kopf, der die praktische Umsetzung der Ideen von Marx und Engels betrieben hat und der die dann folgenden Stalin eingeschlossen weit überragte.
Ich frage mich manchmal, wie damals so eine charismatische Ausstrahlung überhaupt möglich war. Ich meine, die hatten noch keine Massenmedien, in dem Sinn kein Fernsehen, kein Radio gab es, glaube ich, schon. Ja, aber trotzdem nach unseren Maßstäben gemessen doch alles eine ungeheuer starke Bewegung aus einer Idee von 1848, aus dem kommunistischen Manifest.
Die Republik in Deutschland wurde 1918 auch ohne Fernsehen ausgerufen. Ja.
Ich glaube, die Wirkung ist dieselbe, wenn ich das ganz kurz sage. Ja. Die Wirkung ist dieselbe, weil die entscheidenden Leute waren dann ja immer dabei, wo Lenin oder später auch Stalin diese charismatischen, ich sag mal, Strömungen verbreitet haben. Und diese Leute sind dann ins Land gegangen und haben eben entsprechend Positionen besetzt und von Lenin oder Stalin oder wem auch immer dann erzählt.
Aber ganz andere Form der politischen Kommunikation. Ne? Man denkt ja immer in seinen eigenen gegenwärtigen, in seiner Umgebung, in seinen technischen Möglichkeiten. Und wenn man sich nochmal zurückerinnert, ich meine, der Kommunismus, ich kann es mir heute nicht mehr vorstellen, das ist also eine theoretische Idee, weil ich meine, das Kapital von Marx, das kommunistische Manifest, das waren zunächst mal ökonomische Theorien, dass man sich heute noch vorstellt, dass so etwas zu einer Bewegung wird, die große Teile der Welt erfasst.
Der politische Umsetzer war Lenin. Er verstand es, dass auch in die Sprache der Politik, aber mit einem wissenschaftlichen Anspruch. Und das war ja ganz wichtig, dass man, dass auch die kommunistischen Führer sich wissenschaftlich etablierten. Nicht Stalin schrieb nach dem Zweiten Weltkrieg, um eine bestimmte Wendung in der Parteipolitik zu erklären, ein Buch über die Sprachwissenschaft. Wo er darlegte, dass nicht nur die Basis den Überbau bestimmen kann, sondern gelegentlich auch der Überbau die Basis, Dinge, die heute für uns überhaupt keine Begriffe mehr sind, aber die man brauchte, um der eigenen politischen Realität eine Art intellektuellen, philosophischen Hintergrund zu geben.
Wie wichtig waren aus Ihrer Sicht die Persönlichkeiten für die Durchsetzung der kommunistischen Ideen, der politischen Ideale dieser Zeit?
Ja, ich meine, es waren immer starke Persönlichkeiten. Und das Interessante ist, das stand schon im Widerspruch, einer der großen Widersprüche des Marxismus-Leninismus, der ja die Rolle der Persönlichkeit leugnete, der im Grunde sagte, die gesellschaftlichen Verhältnisse, die ökonomischen Verhältnisse bestimmen die Realitäten und die Rolle der Persönlichkeit zurückwies. Ich habe zu Gorbatschow mal gesagt, du bist im Grunde die Bestätigung unserer Auffassung von der Rolle der Persönlichkeit in der Geschichte. Du machst Geschichte als Michail Gorbatschow, machst du Geschichte und nicht, weil du das Produkt einer bestimmten Entwicklung bist.
Wie ist es bei dir, Vera? Ist für dich noch der so Stichwort Ostblock, Kalter Krieg, Blockkonfrontation, sind das noch Erinnerungen, wo du sagst, das hat dich so politisch geprägt in deiner Wahrnehmung der Welt?
Also auf jeden Fall hat es eine, also erinnere ich mich da noch dran, dass es eine Rolle gespielt hat, als ich jünger war, sicher. Ob das jetzt für meine heute politische Einstellung eine Rolle spielt, hui, das finde ich nicht.
Naja, also für mich war das so, Matthias. Wenn Herr Genscher erzählt, mein Eindruck ist, dass das ist so die DNA des 20. Jahrhunderts, die wir hier aufrollen. Und ich kann mir vorstellen, dass, also auch als ich 88, also kurz vor der Wende in Frankfurt am Main anfing zu studieren, da gab es noch richtig linke Fachbereiche. Ja, da wurden noch Systemvergleiche angestellt, Max Weber, Karl Marx. Karl Marx war noch ein legitimer Theoretiker, muss man sagen, am soziologischen Fachbereich. Das war ja dann mit einem Mal alles weg. Aber sozialisiert waren wir so, das gehörte dazu.
Also selbst wenn ich nicht persönlich drunter gelitten habe unter dem Ost-West-Konflikt oder unter der Tatsache, dass es die DDR gibt, war dieser Konflikt in meiner Familie. Mein Vater hat seine Heimat verloren, mein Vater hat im Krieg gelitten und ist da nie richtig mit zurechtgekommen und hat natürlich immer Konflikte mit seinen beiden Söhnen gehabt. Ich durfte zum ersten Mal wählen, im Übrigen auch ihn, bei der berühmten Willi-Wahl 1972. Da habe ich bewusst die Ostpolitik gewählt und gesagt, wir machen das jetzt, weil ich das für richtig empfand und habe gesagt, dass ich bin 18, also ich war damals 18 und habe gesagt, ich will Frieden haben. Und das war für mich einfach überhaupt keine Frage, dass mich das natürlich extrem politisiert hat und mich auch extrem interessiert hat. Ja?
Wie war das bei Ihnen, Herr Genscher? Sie waren ja auch nicht von Anfang an Außenminister und mit diesen Dingen befasst. Wie sind Sie politisiert worden?
Ja, ich meine, als Hitler an die Macht kam, war ich 6 Jahre. Und als er sich das Leben genommen hat, war ich 18 Jahre. Ich kann mich noch genau erinnern, als der Krieg begann, da war ich 12. Mein Vater war schon verstorben. Meine Mutter sagte, Gott sei Dank, mein Junge muss diesmal nicht in den Krieg. Das war ein großer Irrtum. Mit 15 Jahren wurde ich Luftwaffenhelfer. Dann kam ich zum Arbeitsdienst, dann zur Wehrmacht am 7. Mai in Kriegsgefangenschaft. Das hat mich natürlich geprägt. Und die große Hoffnung, jetzt wird alles anders, und dann wurde wirklich alles anders, aber nicht so anders, wie ich es wollte. Ich habe immer zurückdenken müssen. Ich war im Arbeitsdienst in den Monaten Oktober, November 1944. Und da saßen wir abends zusammen und ich machte beim Abendessen eine Bemerkung, wo ich mich über Kriegsaussichten und so weiter in höchst kritischer Form äußerte. Und als ich dann mit einem der Kameraden, mit denen ich auf der Stube war, das Geschirr zur Küche zurückbrachte, sagt, der hatte bisher nie politisch sich geäußert, sagt er zu mir, was du da vorhin gesagt hast, hat mir gefallen. Sag, bist du auch dagegen? Sagt er, ja, ich bin Kommunist. Und da sage ich, denkst du, dass das besser ist? Ja, sagt er, Kommunismus ist die Zukunft. Ist die Zukunft. Ich sage, ja, und was denkst du denn, wie es wird? Wenn die weg sind hier, also weg die war, das Dritte Reich, ja, ich sage so, ich möchte jedenfalls, dass es so wird wie England oder Amerika. Und er sagte, das ist alles von gestern. Kommunismus, ich sage, aber ja, weißt du, sagt er von meinem Vater, der ist in der Sowjetunion ausgebildet worden. Der Vater war in 20er Jahren als Funktionär ausgebildet worden. Der Betreffende, der mir das gesagt hat, war übrigens später Mitglied des Politbüros der SED. Ich habe ihn leider nie mehr sprechen können, weil er sehr bald gestorben ist nach der Wende. Aber was zeigt das auf? Man hat sich Gedanken gemacht, aber eins wollte ich nicht. Nur wieder ein System haben, das mir meine Freiheit nimmt. Und daraus ergab sich natürlich eine tiefe Ablehnung, was auch da am Ende der Grund war, warum ich die DDR 1952 als 25-Jähriger verlassen hatte.
Wie war das denn? Weil Ihr Kamerad hat ja wahrscheinlich auch nicht bewusst Freiheitseinbußen in Kauf nehmen wollen. Er sah sich ja eher im Verbund mit der Geschichte. Also wenn er sagt, also der Kapitalismus
war, der
stirbt.
Der war durch den Vater geprägt und der Vater war auch verfolgt, war er natürlich ein überzeugter Kommunist, aber hatte sicher sehr viele Ideale. Ich habe ja nicht sehr lange grundlegende Unterhaltungen mit ihm führen können, obwohl wir damals dann anschließend oft darüber gesprochen haben. Aber wir haben mehr darüber gesprochen, wie es kommen wird und wann es soweit ist und wie es sein könnte. Aber natürlich wird er seine idealistischen Vorstellungen gehabt haben. Ob er die am Ende noch hatte, das ist ja sehr die Frage.
Ja, wann sind Sie denn zum ersten Mal mit der harten Realität des Kommunismus, also damals dann in der DDR, in Kontakt gekommen? Bisher scheint mir, das war das noch eher so eine Skepsis gegenüber Idealismus.
Da werden vier Parteien zugelassen und dann gibt's eine Partei, die wird gleich gezwungen, weil sie stärker als eine andere ist, sich mit der zu vereinigen. Das heißt, ich war ja Mitglied der Liberaldemokratischen Partei, weil mich ein Redner überzeugt hatte, der sagte, der Liberalismus ist die umfassendste Alternative zu jeder Form der Unfreiheit. Da habe ich gedacht, das ist dein Verein, bin dort Mitglied geworden, im Januar 1946. Aber dann sah ich, wie die SPD da reingepresst wurde in die SED. Man erlebte Verhaftungen, ohne dass man wusste, wo sind die Leute eigentlich hin. Es gingen Leute weg, weil sie irgendeine Äußerung gemacht hatten, die nicht passt. Das heißt, es ging neu los, wenn ich so will, unter anderen Voraussetzungen. Das war von relativ schnell eine tiefe Enttäuschung. Und das führte auch dazu, dass man im Freundeskreis eigentlich immer mit dem Blick nach Westdeutschland war. Sie konnten damals noch aus West-Berlin Zeitungen mitbringen. Wir haben ja Zeitungen, die 10 Tage alt waren, noch gelesen. Heute sagt man, eine Zeitung von gestern ist das älteste Papier, das es geben kann. Für uns waren das Erleuchtungen, wenn eine West-Berliner Zeitung nach Halle kam. Wir konnten den Rundfunk hören, wichtige Informationsquelle. Als die ersten Wahlen im Westen stattfanden, haben wir, was würdest du wählen? Es gab auch bei uns am Anfang ja noch relativ freie Kommunalwahlen, aber dann stellte man schon fest, wie die Wahllisten für ungültig erklärt waren. Also alles Begleiterscheinungen, wo man merkte, hier wird sich Demokratie nicht entwickeln.
War das was allen klar? Also auch die, sagen wir mal, nicht die liberalen Überzeugungen hatten, die anders organisiert waren? Weil das klingt ja jetzt für Sie, als ob Sie schon sehr früh gesehen haben, der Kommunismus, so, das funktioniert nicht.
Ja, das war schon eine verbreitete Auffassung. Nur verstehen Sie, man hatte ja die Hoffnung, dass es bald zu einer Vereinigung kommen werde. Dass einmal sowjetische Truppen noch 1989 dort sein würden, hat man damals nicht gedacht. Ich kann mich noch erinnern, als ich meinem Großvater zum neuen Jahr gratulierte, am 1. Januar 1946, hatte der im Haus auch 3 sowjetische Soldaten und die gratulierten ihm auch, dem alten Mann gratulierten die. Und als sie raus waren, sagte ich, hoffentlich ziehen die bald ab. Und da sagte mein Großvater, mein Junge, die bleiben 50 Jahre. Und er hat fast recht behalten.
Sie hören weiter, liebe Hörerinnen und Hörer, die Redaktionskonferenz auf D-Radio Wissen. Und wer von Anfang an dabei ist, hat schon mitbekommen, dass das eine sehr besondere Sendung ist. Einmal durch unseren Gast Hans-Dietrich Genscher, den langjährigen Außenminister der Bundesrepublik, und meine beiden anderen Kolleginnen hier, Vera Pache und Matthias von Hellfeld. Wir sprechen mit Hans-Dietrich Genscher anlässlich der Reihe Rote Sekretäre, die bei D-Radio Wissen noch bis zum 20. Dezember läuft. Rote Sekretäre. Matthias von Hellfeld, du bist der Autor der Reihe. Wir hören vielleicht auch noch mal jetzt ein Stück uns an. Eben hatten wir Lenin. Du hast nicht ganz auf Trommeln und Paukenschläge verzichtet. Nee. Ich weiß, dass wir darüber auch diskutiert haben. Aber
ja,
so ein kleines bisschen Kino ist schon dabei. Ne?
Es ist ordentlich Kino dabei. Das ist eine Darreichungsform, von der ich hoffe, dass es Leute interessiert, die sich jetzt nicht von vornherein für Geschichte interessieren, die dicke Wälzer lesen und die Spaß haben, sich lange Dokus anzugucken, sondern das sind kleine Miniaturen sozusagen, die im Grunde genommen nur ein, zwei Dingen folgen. Einmal, es sollte, wenn man sich alle 15 anhört, sozusagen auch eine europäische Zeitgeschichte darin enthalten sein. Es sollten also die wichtigen Ereignisse vorkommen, die uns alle bewegt haben. Mhm. und die diesen Kontinent geprägt haben. Wir sind jetzt natürlich in der guten Lage, dass wir sozusagen Freiheit überall haben, dass wir haben viele Probleme, das will ich gar nicht verschweigen, aber der Kontinent ist nicht mehr getrennt. Wir haben keine Panzer durch die Straßen fahren und wir haben keine riesigen Militärapparate und so weiter. Also das sind alles völlig andere Dinge. Und das Zweite ist, ich wollte halt herausfinden, was für Persönlichkeiten das wohl gewesen sein könnten. Und das sage ich wirklich im Konjunktiv, weil ich sie ja nicht gekannt habe. Mhm. Und deswegen, ich kann mich da ja nur so ein bisschen rantasten.
Der nächste, den wir hören, das ist ein Auszug aus der Sendung über Chruschtschow. Vielleicht sagst du uns noch etwas zu dem Kino, was du inszeniert hast. Du hast zurückgegriffen, also glaube ich, erstmal auf Dokumente.
Also ich habe Dokumente gelesen, ich habe in Biografien Dokumente gefunden, habe daraus Texte entwickelt, die dann teilweise Schauspieler gesprochen haben. Aber bei Lenin eben, was wir gehört haben, sozusagen die Kernaussage ist ein Originalzitat von ihm, das ist überliefert, das ist so. Und das, was wir jetzt gleich hören werden, ist der berühmte 20. Parteitag der KPdSU, auf dem Chruschtschow mit Stalin abrechnet und also die Verbrechen aufdeckt und für die Sowjetmenschen zum ersten Mal wirklich über diesen Mann spricht, der ja vergöttert wurde und der Väterchen Russland sozusagen war und den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat und also ein großer Held war. Und Stalin und Chruschtschow mit dieser Offenbarung natürlich auch ein großes Risiko gegangen ist und aber gesagt hat, es hat eine Kommission gegeben, die hat 2 Jahre lang Ergebnisse geforscht und das Politbüro hat dann gesagt, du musst das jetzt auch vortragen. Und das ist die Szene, die wir jetzt hören.
25. Februar 1956. Im Versammlungssaal des Moskauer Kreml sitzen die 1400 Delegierten des 20. Parteitags der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Starr vor Entsetzen hören sie eine Rede ihres Generalsekretärs. Er deckt schonungslos die Verbrechen seines Vorgängers auf.
Genossen, Stalins negative Eigenschaften entwickelten sich während der letzten Jahre zu einem schweren Missbrauch der Macht. Stalin führte den Begriff Volksfeind ein. Dieser Terminus erlaubte die Anwendung schrecklichster Repressionen, wider alle Normen der revolutionären Gesetzlichkeit, gegen jeden, der in irgendetwas mit Stalin nicht übereinstimmte, der nur gegnerischer Absichten verdächtigt, der einfach verleumdet wurde.
Ja, das gibt's doch gar nicht.
Eine mehrjährige Untersuchung hatte schwerste Verbrechen ans Tageslicht befördert, die auf Befehl Stalins begangen worden waren. Für viele Delegierte ist aus dem Traum einer erfolgreichen Sowjetmacht unter der genialen Regie Stalins der Albtraum eines menschenverachtenden Experiments geworden.
Wenn Stalin sagte, der oder jener sei festzunehmen, so musste man glauben, dass dies ein Volksfeind war. Und die Staatssicherheitsorgane ließen nichts unversucht, um die Schlüssigkeit der von ihr fabrizierten Materialien zu beweisen. Und welche Beweise wurden vorgelegt? Das Geständnis der Verhafteten. Aber wie kann man einen Menschen dazu bringen, sich zu einem Verbrechen zu bekennen, das er nie begangen hat? Nur auf eine Art. Durch Anwendung von physischen Methoden der Beeinflussung. Durch Folter. Beraubung des Bewusstseins, des Verstandes und der menschlichen Würde.
4 Stunden listet Chruschtschow die Verbrechen Stalins auf. Als er geendet hat, bekommt er einen Zettel gereicht. Er faltet ihn auseinander, überlegt einen kurzen Moment und tritt dann wieder ans Mikrofon.
Auf diesem Zettel, Genossen, steht: Und was tatest du, als Stalin diese Verbrechen beging? Wer hat das geschrieben?
Chruschtschow blickt in die Runde, aber niemand rührt sich. Schweigen liegt über dem großen Kremlsaal. Dann tritt er wieder ans Rednerpult.
Das genau. Das tat ich, als Stalin an der Macht war, Genossen.
Nämlich auch Schweigen. Herr Genscher, könnte es so gewesen sein, wie Matthias von Hellfeld es da inszeniert hat?
Es war so. Und man muss ja wissen, dass Lenin vieles von dem vorausgesehen hatte. Er hatte ja gewarnt davor, Stalin zu seinem Nachfolger zu bestellen. Und zwar mit klaren Begründungen, nämlich dass die Gefahr des Machtmissbrauchs bestehen würde. Offensichtlich hat Lenin selbst schon Anzeichen davon erkennen können. Lenin war ja sehr krank über lange Zeit. Stalin amtierte sozusagen als sein Vertreter oder Generalsekretär, der eigentlich der Lenin war. Nein, das war damals ein Schock im Osten und es war ein Aufatmen im Westen, dass eine solche Rede möglich war. Das war, man hielt das für einen Reformschritt. Auf jeden Fall war es eine sehr ehrliche Rede, die Chruschtschow gehalten hat.
Da steckt ja eine gewisse Ambivalenz dann auch, weil Sie sagen schon, man hielt es für eine Reform, die sich dann aber später ja doch nicht als solche herausstellte. Ja.
Er wahrscheinlich konnte er das auch gar nicht leisten. Doch, dennoch, glaube ich, sind die späteren Entwicklungen nicht erklärbar ohne diese Rede und ohne diese Offenbarung über den verbrecherischen Charakter. Das war das erste Knacken an diesem Gedankengebäude, das eher idealistisch verbrämt wurde und das doch so auf Verbrechen aufgebaut war.
Ja, das erste Knacken, Matthias. Wir haben ja auch darüber gesprochen. Sind eigentlich alle diese Herrscher, Massenmörder zum Teil, in jedem Fall sehr, sehr autoritäre, nicht demokratisch gewählte Herrscher. Sind das alle Zeichen, die sich durch so eine Ambivalenz auch aus, das Gute zu wollen, dem Schlechten zu folgen?
Also bei manchen kann man das sicher sagen, dass die, also viele von denen haben den Zweiten Weltkrieg erlebt, manche sogar auch den Ersten noch und haben sicher keine Lust gehabt, das alles nochmal zu erleben. Und wenn man dann 20 Jahre Zeit hat, das sich zu betrachten sozusagen und in der Rückschau dann im Sessel sich zurücklehnt und sagt, wie war das denn so? Da kann man bei dem einen oder anderen sicher auf die Idee kommen, dass er Gutes gewollt hat. Ich glaube schon, dass der ein oder andere auch sagte, ich will wirklich eine gerechtere Welt schaffen. Also wenn man etwa Wolfgang Leonhard liest, der Schriftsteller, der am Anfang in der Gruppe Ulbricht in der DDR dabei war, da kann man sehr viele solcher Stellen finden, wo die auch wirklich voller Eifer gesagt haben, also wir machen das jetzt besser, wir machen es sozialer, wir machen es gerechter, nie wieder Krieg und so weiter. Das waren alles Parolen, die sie wirklich auch, glaube ich, ernst gemeint haben. Ich hatte eben schon mal so einen Ansatz gemacht, dass sich Persönlichkeiten auch verändern, wenn sie nicht einer demokratischen Kontrolle unterworfen sind. Also wenn die machen können, was sie wollen. Die haben ja zum Teil 20, 25 Jahre da geherrscht und völlig ohne jeden Widerspruch. Wenn sie irgendwas angeordnet haben bei Stalin etwa, wurde das sofort ausgeführt. Und dass man dann irgendwann, ich sag jetzt mal, ungeschützt verrückt wird, das kann ich nachvollziehen. Das glaube ich auch, dass das so gewesen sein könnte. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch den einen oder anderen Generalsekretär, der richtig Reformen wollte. Ich sag mal Dubček, ich sag mal Imre Nagy, die wirklich für etwas gestanden haben, die dann von den anderen niedergeknüppelt wurden und die sozusagen wieder zurückgeholt wurden in den Schoß der sozialistischen Staatengemeinschaft. Da ist dann sowas im Keime erstickt worden. Aber dass das ambivalent war und dass das einerseits starke Persönlichkeiten waren, das kann man auch wirklich in den Biografien nachlesen, aber andererseits auch sehr skurrile Persönlichkeiten, zum Teil jedenfalls, wo man irgendwie denkt, wie passt das jetzt zusammen?
Ja, wobei ich bei Stalin ja meine Zweifel habe, ob er wirklich idealistische Vorstellungen hat. Den möchte ich doch da herausnehmen, weil er war ein Mann, der sich gnadenlos über jede elementaren Grundlagen menschlichen Lebens hinweggesetzt hat, für den der Mensch nichts bedeutete, die Rolle der Persönlichkeit ein Nichts war, die Würde des Menschen, alles das, was in der Rede, die wir ja gehört haben, gesagt wurde, das war ja sein Denken über andere, nicht über sich selbst, aber über andere.
Ich habe nochmal eine Frage, aber die geht jetzt ein bisschen in eine andere Richtung. Ich hoffe, dass das Nee, und zwar gerade, weil wir jetzt zuletzt hatten wir Lenin, Stalin, Chruschtschow, aber das war ja im Prinzip noch, ja, das sind jetzt Generalsekretäre vor ihrer Zeit auch als sie in der Politik waren, als Innenminister, Außenminister. Und teilweise hatte Matthias aber auch erzählt, dass sie die eben, oder hat er vorher angekündigt, dass sie die eben auch getroffen haben. Und da würde mich jetzt noch mal ein bisschen mehr interessieren, wer das war und was das für Persönlichkeiten waren, die Sie da getroffen haben. Vielleicht musst du das einfach noch mal sagen,
ich habe sie ja nicht getroffen.
Genau. Nein.
Nein, ist schon klar.
Indem du sagst, nein, aus also deiner
die,
Liste.
Ja, ja, die, also die Liste ist sicher lang und mich fasziniert einfach, wenn sie als demokratisch legitimierter Politiker, der sich alle 4 Jahre einer Wahl stellen musste, der auch zwischendurch unentwegt Stress hatte mit Landtagswahlen, wo sich dann Bundesratsmehrheiten ändern, etc., etc., also sie mussten sozusagen in einer Koalition agieren und treffen da auf jemanden, denen ist das alles völlig wurscht. Der kann wirklich machen, was er will. Und wie man da so sich auf so jemanden vorbereitet und was man dann auch für Gegenüber trifft.
Ja, ich meine, Sie müssen zunächst mal sich darüber im Klaren sein, wie die Denkungsweise des anderen ist. Und nun wollen Sie ja etwas erreichen. Sie müssen also auch versuchen, sich in seine Schuhe zu stellen. Was sind seine Interessen? Was kann der überhaupt? Was kann der überhaupt was bewegen? Und wenn ja, wie weit geht das? Und was wird ihn beeindrucken? Denn ich muss ja versuchen, sein Denken zu verändern, wenn bisher sein Denken dazu führt, dass wichtige Ziele nicht erreicht werden konnten.
War das wirklich Ihr Wunsch, also das Denken zu verändern Ihrer politischen Gegenüber?
Verstehen Sie, wenn die Politik so wie sie uns gegenübertrat und wie sie mir gegenübertrat, als ich 1974 Außenminister wurde, wenn die so geblieben wäre, dann hätte sich ja nichts in unserem Sinne geändert. Deshalb war für mich zum Beispiel der Helsinki-Prozess von so großer Bedeutung, weil ich ja hoffte, dass es damit eben möglich ist, einmal in die sowjetische Gesellschaft hineinzuwirken und die Gesellschaften der anderen Länder des Warschauer Paktes, aber vielleicht eben auch Auswirkungen auf die Denkungsart der Führungspersönlichkeiten zu haben. Sie müssen auch Vertrauen schaffen, das müssen Ihnen klar machen, dass wenn Sie Ja sagen, heißt das Ja, wenn Sie Nein sagen, heißt das Nein. Das heißt, dass überhaupt Gesprächsgrundlagen geschaffen werden, so wie das wie überhaupt Politik im Grunde eine Widerspiegelung des menschlichen Lebens ist, nur mit sehr viel anderen Auswirkungen und sehr öffentlich, oft sehr öffentlich. Aber sie sitzen Leuten gegenüber, von denen sie auch wissen, dass sie fundamental andere Wertvorstellungen als sie haben.
Ich habe jetzt mal so ein bisschen noch, bevor Sie kamen, auch alte Fotos angeguckt aus der Zeit. Sie haben gerade KSZE-Schlussakte, also den Prozess nach 1975 angesprochen, damit man ungefähr weiß, in welchem Zeitraum wir uns bewegen. Die 70er Jahre, das war ja im Westen so eine ganz knallig bunte Zeit mit Schlaghosen, mit sehr, sehr grellen T-Shirts. Das sieht man auf den Fotos Ihrer Treffen mit den roten Sekretären beziehungsweise mit den Machthabern natürlich nicht. Das sieht alles sehr, sehr statuarisch aus, sehr gefesselt in der, wenn man das so sagen kann, Konformität der Macht. Und jetzt sagen Sie, Sie gehen daran, wollen die Menschen ändern. Ich frage mich dann, wie kommt man da in so einer Situation überhaupt
nicht an? Sie selber verändern, aber ihr Denken beeinflussen, jedenfalls in eine bestimmte Richtung, denn die haben ja auch Interessen. Und gibt es Möglichkeiten, die in Übereinstimmung mit eigenen zu bringen und daraus dann etwas an Veränderungen herbeizuführen.
Können Sie sich erinnern, wie das auf der anderen Seite angekommen ist? Weil die haben dasselbe doch garantiert auch mit Ihnen versucht.
Ja, wahrscheinlich haben sie das versucht. Das war schon bei meiner ersten Begegnung mit Gromyko, so, wo er über eine Stunde fast eine Anklagerede gehalten hat. Ich war ein Liberaler, schlimm genug schon. Schlimmer noch war, dass ich Flüchtling aus der DDR war. Also ich war Emigrant. Dann war ich Innenminister gewesen, in seinem Verständnis Polizeiminister. Also da gab es eigentlich kaum eine Sünde, die nicht irgendwie mit mir auch zu tun hatte. Und das war anfangs ganz gewiss sein Denken. Jedenfalls hat mir später ein Außenministerkollege gesagt, als ich gekommen sei, hätte man aus Moskau über mich eine Charakteristik bekommen. Da hätten sie gedacht, der Gott sei bei uns, erscheint jetzt. Aber sie fanden dann, so schlimm sei es doch nicht. Und später habe ich ein sehr gutes und vertrauensvolles Zusammenarbeitsverhältnis mit Gromyko gehabt, weil es eben auch elementare Interessen zu vertreten gab, wie die Bewahrung des Friedens. in Europa nicht einen neuen Weltkrieg entstehen zu lassen. Das war ein Interesse, das fand ich heraus, war bei ihm ganz sicher genauso vorhanden.
Hat er das so gesagt? Hat er das Ihnen gegenüber so ausgedrückt?
Mir kam es mehr darauf an, meint das auch, wenn er es sagt. Verstehen Sie? Es wird viel gesagt bei solchen Gelegenheiten, aber auch herauszufinden, was ist sein Interesse? Kann man ihm klar machen, dass es ihnen nicht gelingen wird, uns aus der westlichen Welt herauszulösen. Das war ja eine der Bestrebungen der Sowjetunion, am Ende doch die Bundesrepublik auf einen Weg zu führen, sozusagen zwischen den Blöcken. Ganz klar zu machen, das kommt nicht in Frage, ändert aber nichts daran, dass wir zusammen mit unserem Partner zur Zusammenarbeit mit euch entschlossen sind und dass diese Zusammenarbeit für euch Vorteile bringt. Und für uns muss sie Vorteile bringen. Nur dann wird sie fruchtbar sein, nur dann wird sie zustande kommen. Das spielt schon eine ganz erhebliche Rolle. Und dann stellen Sie fest, da haben Sie es mit Scharlatanen zu tun und dann haben Sie es mit Leuten zu tun, die Sie ernst nehmen müssen. Das habe ich bei Cromeco sehr schnell geführt. Da habe ich mit jemandem zu tun, der sachkundig ist. Das muss ich ernst nehmen, aber der eben auch eingemauert ist in sein Denken. Und trotzdem glaube ich, dass er ganz am Schluss erkannt hatte, die Zeit fordert Änderungen in Moskau.
Wir sind ja in das Gespräch, Vera, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Entschuldige. Nee, mich hätte jetzt nur noch mal interessiert, wie Sie das genau herausgefunden haben. Also was jemand sagt und was jemand tatsächlich meint. Also was dahinter steckt, was jemand tatsächlich sagt.
Ja, ich meine, Sie reden ja auch persönlich. Ich will mal ein Beispiel nehmen. Ich hatte Cromeco und seine Frau zu uns nach Hause eingeladen. Die reisten am Sonntag an, Montag begannen die offiziellen Gespräche, haben wir sie zum Abendessen eingeladen. Und es waren nur die beiden Dolmetscher noch da. Und dann guckte sich Cromeco in dem Haus um und dann sagte er, sehr schön, aber etwas klein. Und da habe ich gesagt, aber Eigentum. Und da war er richtig, verstehen Sie, da habe ich gemerkt, irgendwo, jetzt hast du einen Treffer gelandet. Und dann sitzen wir beim Abendessen zusammen und dann plötzlich redet man, da haben sie Kinder und so weiter, und dann fing er an, von seinen Enkelsöhnen zu sprechen. Da erlebte ich einen völlig anderen Cromeco. Er hatte zwei Enkelsöhne und die nahm er dann immer mit auf die Regierungsdatscha am Schwarzen Meer. Und dann hat er gesagt, beim letzten Urlaub hätte er den einen zum Fähnrich zur See befördert und dem anderen zum Kadetten und so. Und da redete er wie ein richtig netter Opa und so. Und da wusste ich, wenn demnächst ein Problem ist, musste ich erstmal nach dem Befinden der Enkelsöhne erkunden. Das heißt, sie spüren dann, da gibt es noch etwas anderes als die Doktrin. Das ändert nichts an den politischen Auffassungen. Und trotzdem ändert es etwas am Zugang zu dem anderen, dem sie klar machen müssen. Wir meinen es ernst, wenn wir sagen, wir wollen Frieden. Wir meinen es ernst, wenn wir sagen, wir wollen nicht euch in die Ecke rüsten. Wir meinen es ernst, wenn wir sagen, wir wollen mit euch zusammenarbeiten. Aber eins müssen Sie auch wissen. Ich stamme aus Halle und will, dass diese Stadt wieder in einem Staat liegt, wohnt mit dem Ort, wo ich heute bin. Das heißt, ich will die deutsche Vereinigung haben. Das habe ich von vornherein gesagt und der Gorbatschow, dem hatten das auch gleich aufgeschrieben. Als ich das erste Mal traf, hat er auch gleich davon angefangen, um gleich mal dieses Problem abzuhandeln.
Hans-Dietrich Genscher, wir werden sicherlich noch in der zweiten Hälfte der Redaktionskonferenz Gelegenheiten haben, weiter mit Ihnen Ihre spannenden, aufregenden Erinnerungen zu teilen. Wir machen es bei D-Radio Wissen genauso wie bei unseren Kollegen vom Deutschlandfunk. Das Haus kennen Sie ja schon durch zahlreiche Besuche und nichts ist bei uns so heilig wie die Nachrichten. Die kommen immer pünktlich und bis dahin haben wir noch einen kurzen Moment, spielen noch etwas Musik. Wir holen alle noch mal tief Luft und haben dann noch mal Gelegenheit, mit Hans-Dietrich Genscher zu sprechen. Wer Lust hat, auf Facebook kann man auch Fragen stellen. Wir lesen das und gucken dann mal, dass wir in der halben Stunde dann noch darüber sprechen. Also bis gleich. Ja, weiter in der Redaktionskonferenz mit unserem heutigen Gast Hans-Dietrich Genscher. Herr Genscher, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, aber das ist wirklich Ruhm, wenn man es in die Wettervorhersage und in die Wetternachrichten schafft, weil gerade die Kollegin von den Nachrichten gesagt hat, wie das Wetter war an ihren verschiedenen...
Ich würde mir das merken, ja.
Wir, glaube ich, haben jetzt den Punkt, wo wir mal über jemanden sprechen, dieser roten Sekretäre mit Hans-Dietrich Genscher, den vielleicht doch schon noch mehr in Erinnerung haben. Ich spreche von dem Mann mit den großen Augenbrauen. Ich bin in der Nähe von Bonn aufgewachsen, weiß immer noch dann die Fernsehbilder, wenn Brezhnev nach Bonn kam. Man hatte als Kind schon ein bisschen Angst, ja, vor diesem dunklen Menschen aus dem Sowjetreich. Und Matthias, jetzt hören wir uns vielleicht mal gleich zum Einstieg an, wie du an Brezhnev in deinem, vielleicht sagst du noch was dazu. Ne?
Die Szene, die wir jetzt hören, die ist relativ kurz. Die ist am Tag nach der Niederschlagung des Prager Frühlings, also im August 1968. Und im Zuge dieser Niederschlagung wurde Dubček und die Führungsspitze der tschechoslowakischen Kommunisten nach Moskau verschleppt, regelrecht. Und zwei Tage später wurde also ein Teil der Führungsmannschaft nach oben geholt, sozusagen aus einem Keller heraus. Und dann wollte Brezhnev den anwesenden tschechoslowakischen Kommunisten eine neue Verfassung diktieren und ihnen also sagen, wie das in Zukunft läuft. Und da passiert relativ Ungewöhnliches.
Zwei Tage später, am 23. August 1968, muss der tschechische Staatspräsident Ludwig Svoboda im Kreml erscheinen. Leonid Brezhnev will ihm eine neue Verfassung diktieren und dem konterrevolutionären Spuk in Prag endgültig ein Ende bereiten. Aber er hat sich in seinem tschechischen Gesprächspartner getäuscht. Es kommt zu einer dramatischen Szene im Kreml.
Ich fordere Sie unmissverständlich auf, den inhaftierten Genossen Dubček und die anderen Gefangenen hierher zu bringen. Ich will mich von Ihrem Gesundheitszustand überzeugen.
Sie haben hier nichts zu fordern.
Ein letztes Mal. Lassen Sie diese Gefangenen unverzüglich frei.
Mäßigen Sie Ihren Ton! Und setzte sich wieder hin!
Während Leonid Brezhnev glaubt, der tschechische Präsident würde sich nun geschlagen geben, zieht der, sichtlich erregt, eine Pistole aus der Tasche.
Diese Pistole hat mir Stalin für unseren Kampf gegen die Faschisten geschenkt.
Genosse Svoboda, was soll das? Was haben Sie vor?
Ich werde mich jetzt erschießen. Sie können der Welt sagen, dass ich mich selbst getötet habe, aber niemand wird Ihnen glauben.
Leonid Brezhnev lenkt ein, lässt die Gefangenen frei und mit der Maßgabe nach Prag zurückreisen, dass die Reformen zurückgenommen werden.
Ja, Matthias, erzähl noch etwas zu dieser Szene, die wir da erleben, einen brüllenden Brezhnev.
Ja, der war über die Tatsache, dass das passiert, mitten im Kreml natürlich in hohem Maße schockiert, bis hin zu der Vermutung, dass er vielleicht dachte, er würde jetzt von Svoboda erschossen werden, was natürlich nicht das Ziel der Aktion war, sondern es war einfach, um Dubček herauszukriegen. Und geschrieben hat es ein Biograf über Brezhnev. Also die Geschichte ist verbürgt und sie zeugt, wie ich finde, von außergewöhnlichen Verhältnissen auch untereinander. Also dass ein Staatspräsident mit einer Pistole in den Kreml marschiert zu Verhandlungen mit Herrn Brezhnev, finde ich schon ungewöhnlich. Und B, dass Herr Brezhnev einen Staatsmann aus einem sozialistischen Bruderstaat in Haft nimmt, finde ich auch ungewöhnlich. Und aber das muss ihn offenbar so überrascht haben, dass er dann Dubček sogar im Amt beließ, was ich also im Nachhinein als außerordentlich erstaunlich finde. Der war noch ungefähr ein halbes Jahr Generalsekretär und wurde erst dann abgeschoben und schließlich dann war er irgendwann noch ein bisschen Botschafter in der Türkei und musste sich dann als Gärtner durchschlagen und wurde dann im Zuge der Revolution 1989 aber rehabilitiert und war dann auch sogar noch eine Zeit lang Staatspräsident.
Parlamentspräsident.
Parlamentspräsident, Entschuldigung, ja.
Ja, mich würde es schon interessieren, Herr Genscher, Brezhnev, kommt er da auch als ganz starker, autokratische, das Befehlen gewohnte Persönlichkeit raus, die man nur mit ganz markigen Tricks, also hier lege ich die Pistole auf den Tisch, wenn du nicht machst, was ich will, beikommen konnte. Wie war das in Ihren Verhandlungen? Brezhnev war von 64, glaube ich, bis 82 Generalsekretär. Also Sie haben ihn eine ganze Weile erlebt als Außenminister auch. War das so ein harter Knochen?
Das war ja ganz sicher, sozusagen im Glauben gefestigt, Ich habe natürlich einen unterschiedlichen Brezhnev erlebt, noch relativ vital, als ich Außenminister wurde und als er ging im Grunde, das war schon kein Gespräch mehr. Da hat er Texte vorgelesen, wo er markierte, wie weit er vorgelesen hatte. Und dann hat ein Dolmetscher die schon vorhandene Übersetzung vorgelesen. Und dann guckte Brezhnev, wo er das Kreuz gemacht hatte, und las weiter. Es war im Grunde geradezu mitleiderregend. Brezhnev gehörte der Generation sowjetischer Führer an, die sehr stark durch den Zweiten Weltkrieg geprägt war. Ich habe also ein Gespräch miterlebt, als ich noch Innenminister war. Das fand statt auf dem Venusberg, wo Willy Brandt als Bundeskanzler wohnte, und es gab eine Abendtafel, und es waren Helmut Schmidt, Walter Scheel anwesend und Krumiko natürlich und eine Reihe anderer sowjetischer Führer. Und da spielte der Zweite Weltkrieg eine große Rolle. Und da spürte man auch, welche Rolle das im Grunde für die Russen spielte. Aber das Interessante ist ja, dass, sagen wir mal, im russischen Volk dieser Zweite Weltkrieg nicht die tiefen Spuren hinterlassen. Er ist da als eine brutale Handlung gegenüber dem russischen Volk oder dem sowjetischen Völkern. Auf der anderen Seite kann man aber nicht sagen, dass sich daraus ein Hass gegen die Deutschen ergeben hätte, sondern das war immer ein sehr zwiespältiges Gefühl, und das spürte man auch bei Brezhnev. Der hat auch diese, was Deutschland anging, die beiden Seelen in einer Brust. Und ich hatte auch immer das Gefühl, dass man mit Russen zu tun hat in jener Zeit, die ja mit zwei Deutschland zu tun haben. Und dass das ihnen ideologisch nahestehende Deutschland nicht immer das war, was ihnen wirklich am nächsten stand.
Sind Sie denn an Brezhnev so rangekommen wie an Gromyko, wo Sie eben erzählt haben, was ja, konnte man den mit Charme irgendwie für sich einnehmen, vielleicht auch mal mit einem guten Witz?
Eher mit einem guten Witz. Also ich, als er mir einmal einen Wodka anbot, habe ich gesagt, ich will mal erzählen, wann ich den ersten Wodka in meinem Leben getrunken habe. Ich weiß noch wie heute, es war am 1. Januar 1946 bei meinem Großvater, der hatte Einquartierung, ein sowjetischer Hauptmann kam mit einer 1 Liter Flasche Wodka, 3 Gläsern, goss die 3 Gläser voll, war die Flasche leer, und er sagte, das trinken wir jetzt ex auf das Wohl der Sowjetunion. Und ich sagte, ich habe aber noch nie Wodka getrunken. Er sagte, wenn Sie sich weigern, Wodka auf das Wohl der friedliebenden Sowjetunion zu trinken, sind Sie ein Feind der Sowjetunion. Und daraufhin sagte Brezhnev, er war ein guter Sowjetbürger. Und da habe ich gesagt, das ist, kann ich nicht beurteilen, Herr Generalsekretär, aber eins möchte ich feststellen. Damals musste ich trinken. Heute haben Sie mich gefragt, ob ich trinken will. Die Zeit arbeitet für uns. Für einen solchen Witz war er zu haben. Da hat er also herzlich gelacht und hat also das Glas erhoben, und dann haben wir den Wodka getrunken. Aber nicht ein Drittel Liter, sondern ein kleines Wodka-Glas.
Ich begann schon, mir über den Weltlauf Gedanken zu machen. Ja. Also ich weiß, wie ich da so faszinierend finde. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber wenn Herr Genscher so erzählt, das ist nun die Zeit des Kalten Krieges, also vergessen wir das nicht. Also wo wirklich die Blöcke
Sie haben völlig
verhärtet
recht.
Gegeneinander Sie haben völlig standen. Recht. Ja, das ist eigentümlich.
Ja. Ja, und es gibt die Gespräche zum Beispiel über die sowjetische SS-20-Rüstung, über unsere Reaktion. Tiefgehende Gespräche, als ich mit Helmut Schmidt in Moskau war und wir nicht nur mit Brezhnev darüber gesprochen haben, mit Gromyko, sondern wir haben auch mit Ustinov gesprochen. Das war der damalige Verteidigungsminister der Sowjetunion. Und Helmut Schmidt hatte gesagt, man solle auch den Generalstabschef, das war ein Marschall Orgakow, und sagte Marschall Orgakow, und daraufhin korrigierte ihn, der war wirklich, da war er an nichts zu korrigieren, aber Brezhnev sagte, aber nur Ustinov ist Mitglied des Politbüros. Er wollte damit sagen, wenn zwei Marschall sind, ist das noch lange nicht dasselbe, wenn der eine in der Partei mehr ist als der andere. Das war auch ein Ausdruck klassischen Denkens. Das waren ganz harte Gespräche, wo man sich gegenseitig die Positionen vorgetragen hat, wo man versucht hat, aber auch die andere Seite zu überzeugen. Und ich glaube, am Ende waren sie wirkungsvoll, weil am Ende auf der anderen Seite man auch nachdenklich geworden ist, ob es eigentlich wirklich sinnvoll sein kann, dass die Sowjetunion mit Mittelstreckenraketen vorrüstet und damit den Westen in eine Lage bringt, wo er reagieren muss. Ob der Westen nicht recht hat, wenn er sagt, lasst uns doch lieber auf beiden Seiten das beseitigen, das heißt im Osten beseitigen, und wenn ihr im Osten beseitigt, dann werden wir nicht nachrüsten.
Jetzt muss ich noch mal kurz fragen, das, was Sie jetzt gerade zuletzt erzählt haben, das waren dann aber schon so richtig offizielle Verhandlungen und Gespräche, die man...
Also man saß man sich am Tisch gegenüber, wie wir uns hier auch am Tisch gegenüber sitzen. Nur, dass der Tisch nicht mit 8 Ecken versehen war.
Also kann man nicht sagen, dass diese privaten Gespräche, von denen wir vorher, über die wir vorher schon mal geredet haben, dass sie irgendwie noch wichtiger waren als diese öffentlichen Verhandlungen, die auch...
Nein, aber es hat natürlich auch private Gespräche gegeben, wo man vielleicht plötzlich besser verstehen konnte, warum der andere so und nicht anders reagierte. Das hat es schon gegeben.
Sie hören weiter die Redaktionskonferenz bei D Radio Wissen, heute mit Hans-Dietrich Genscher zu Gast. Wir sprechen über die Reihe bei D Radio Wissen, Rote Sekretäre. Anlass ist das Ende des Kommunismus vor nun bald 20 Jahren. Herr Genscher, ist eigentlich das Kommunistische Manifest, beginnt mit den Worten, ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Kommunismus. Ist das Gespenst ausgetrieben? Ist das, worüber wir jetzt hier so wunderbar auch Ihre Erinnerungen teilen dürfen, etwas aus und vorbei? Das kommt nicht wieder. Die Geister, die einst gerufen werden, sind verschwunden. Ist das so?
Ich glaube, dass das, was man aus dem Kommunistischen Manifest gemacht hat, was dann als Marxismus-Leninismus serviert wurde, als das sowjetische System mit seinen Ausführungen in den Satellitenstaaten des Ostens, das ist wirklich vorbei. Und zwar, weil die Menschen erlebt haben, dass nichts von den Heilsversprechen eingehalten worden ist. Das hat eine europäische Freiheitsrevolution herausgefordert. Das wird oft unterschätzt. Man redet von den Entwicklungen und Bürgerbewegungen in der DDR, in der Tschechoslowakei. Es stimmt ja auch, wir hatten am 17. Juni 1953 einen Volksaufstand in der DDR, den ersten übrigens im sowjetischen Machtbereich. 1956 gab es das in Ungarn, 1968 in der Tschechoslowakei. Davor immer wieder und damit solidarisch, besonders intensiv in Polen. Aber 1989 war alles anders. Da war es überall. Da war es in Polen. Dort gab es bereits eine solidarische Regierung. Da war es in der Tschechoslowakei, in Rumänien, in Bulgarien, in Alte und in der Sowjetunion selbst war ja, wenn Sie so wollen, mit Gorbatschow eine Revolution von oben, die stattgefunden hat. Das heißt, hier hatte sich etwas Grundlegendes im Denken der Menschen verändert und das hatte auch das System zur Seite geschoben, friedlich.
Vera.
Ich würde gerne wissen, wann war Ihnen das klar, dass es vorbei ist? Wann war der Moment, das war mit Sicherheit schon vorher, bevor die Öffentlichkeit das mitbekommen hat.
Ich war immer der Überzeugung, es wird dauerhaft nicht zu halten sein. Ich habe ja vor den Vereinten Nationen jeden Jahr eine Rede gehalten, die immer damit geschlossen hat, dass ich gesagt habe, das Ziel unserer Politik sei, auf einen Zustand des Friedens in Europa hinzuwirken, in dem das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine Einheit vollenden kann. Das war mein Bekenntnis und jeder wusste, die Überwindung der Teilung Deutschlands würde auch die Überwindung natürlich der Auffassung des Marxismus-Leninismus bedeuten. Und nachdem ich dieses erste und lange Gespräch mit Gorbatschow geführt habe, habe ich dann auf dem Rückweg zu meinem Mitarbeiter von Braunmühl gesagt, wenn der das alles macht, was er uns heute gesagt hat, dann haben wir zum ersten Mal eine reale Chance, dass unser großes Ziel erreicht werden kann. Das war schon eine Revolution von oben, die da eingeleitet wurde.
Ja, Sie haben gesagt, Herr Genscher, dass dieses Gespenst des Kommunismus vertrieben worden ist. Wir haben aber andere Gespenster in der Weltgeschichte mittlerweile kennengelernt, sind sicherlich in Deutschland sehr privilegiert durch die Wiedervereinigung und die Demokratisierung, die dann eben auch im Osten stattgefunden hat. Jetzt kommt gerade heute die Meldung, dass Ihr Freund Michail Gorbatschow aufgerufen hat zu Neuwahlen in Russland, weil er offensichtlich mit anderen ja auch der Ansicht ist, dass die Wahlen, die jetzt nochmal stattgefunden haben, die Putin und Medvedev wieder in ihrer Rolle bestärken, nicht ordnungsgemäß, nicht demokratisch waren und erfordert Neuwahlen. Also offensichtlich sind wir noch nicht da, dass die Gespenster wirklich weg sind. Das schwelt noch weiter, etwas, was ja im Grunde da anschließt, wo der Kommunismus zum Ende kam.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob er eine kommunistische Entwicklung vor Augen sieht. Auf jeden Fall ist er ganz offensichtlich der Meinung, dass es freie Wahlen, so wie er das sich vorstellt und wünscht, nicht waren. Und da nimmt er seine staatsbürgerliche Verantwortung wahr. Eine erstaunliche Sache und sicher auch eine mutige Erklärung, die er da abgegeben hat. Nicht? Das zeigt, dass er jemand ist, dem die Sache der Demokratie, als er Perestroika und Glasnost einleitete, nicht eine Laune des Tages war und nicht ein taktisches Manöver, sondern eine prinzipielle Frage seines eigenen Staatsverständnisses als das Verständnis eines Staates, in dem der Einzelne seine Entscheidungsfreiheit haben soll.
Und das knüpft wunderbar an seine letzte Rede als Staatspräsident an, am 25. Dezember 91. Da ist der Satz drin, auf jeden Fall, liebe Landsleute, hat er wohl gesagt, müssen die Errungenschaften der Demokratisierung erhalten bleiben. Ja, er wusste ja nicht, was kommt und wie das weitergeht, aber er hat den anempfohlen, die Errungenschaften der Demokratisierung oder des Demokratisierungsprozesses nicht fallen zu lassen.
Ich meine dann nochmal, Herr Genscher, die Frage, weil das, was Matthias von Hellfeld jetzt skizziert, ist ja auch Vergangenheit. Ja, also der Aufbruch durch Gorbatschow ist auch Vergangenheit. Und ich habe den Eindruck, manchmal so zurückblickend, dass eigentlich die Zeit, wo wir noch den Kommunismus als Gegenüber hatten, übersichtlicher war. Dass sie auch der politischen Orientierung diente, ob man nun Liberaler, Sozialdemokrat oder bei der CDU war. Jedenfalls, dass die Orientierung an einem Gegenüber, wie auch immer, ob man das jetzt Schreckbild nennen will oder als politischen Gegner, als weltpolitischen Gegner, Übersicht erzeugt hat, auch Klarheit. Heute haben wir eine Situation, wo Russland manche eine lupenreine Demokratie nennen, andere würden sagen, wie Ihr Freund Gorbatschow, das ist überhaupt noch gar keine Demokratie. Ist mit dem Ende des Kommunismus auch die Übersicht in der Weltpolitik abhanden gekommen?
Ja, ich kann mich an eine Erklärung aus jener Zeit erinnern, wo es in Deutschland auch Leute gab, die auch die Sowjetunion so schrecklich nicht gefunden haben. Also man soll nicht annehmen, dass es von links bis rechts durch die Parteien eine einheitliche Meinung in der Einschätzung der inneren Verhältnisse der Sowjetunion, ich rede jetzt nicht über außenpolitische Fragen, der inneren Verhältnisse der Sowjetunion gegeben hat. Da hätte ich mir mehr Klarheit bei manchen gewünscht. Und wenn ich das sage, dann denke ich natürlich auch an die Einschätzung der inneren Verhältnisse damals in der DDR.
Aber heute scheint es tatsächlich keinen Anhaltspunkt mehr dafür. Also in einer Beurteilung der Russlands, ja, sondern auf einer Skala der demokratischen Nationen, scheint so viel Unklarheit zu sein, weil eben die Möglichkeit, eine klare systematische Zuordnung, kommunistisches Land, demokratisches Land, kapitalistisches Land, autoritäres Land, so nicht mehr zur Verfügung steht. Also irgendwie sind uns schon die Maßstäbe abhanden gekommen.
Das Land ist natürlich auch strukturell heute völlig anders aufgestellt. Nicht? Also das ist nicht mehr die kommunistische Einheitsfront. Wir erleben ja auch den öffentlichen Widerspruch. Können Sie sich vorstellen, dass ein Vorgänger von Herrn Brezhnev Anstoß an den Wahlen genommen hätte, damals schwerlich. Und die Proteste, die öffentlichen, die wir erleben, das zeigt ja, dass sich dort auch eine Veränderung natürlich vollzogen hat.
Aber es könnte sein, dass ein Wort von Gorbatschow, was noch vor 20 Jahren wie Donnerhall durch die Weltgeschichte rauschte, heute verklingen könnte, einfach als ein kleines Wort am Rande gesprochen. Oder glauben Sie, dass er mit der Forderung nach Neuwahlen eine Chance hat, durchzukommen?
Ich glaube, das entspricht seinem Habitus. Dass er eine Verantwortung sieht und dass er sagt, ich will jetzt niemanden im Unklaren lassen, wie ich die Lage sehe. Ich äußere mich dazu und sage das unter im vollen Bewusstsein, was das bedeutet.
Ich glaube, so lassen wir es stehen, weil die Geschichte ist nicht zu Ende. Wir haben auch noch die Reihe, Matthias, vor uns. Wir werden die Roten Sekretäre noch bis zum 20. Dezember täglich, heute war eine Ausnahme, aber täglich im Programm von D-Radio Wissen hören können. Und Herr Genscher, ich möchte mich an der Stelle wirklich ganz herzlich bedanken, dass Sie gekommen sind. Das ist keine Selbstverständlichkeit für uns gewesen, hier mit Ihnen über Geschichte auch als persönliche Erinnerung plaudern zu dürfen. Und wir werden auch unser Bestes tun, dass wir die Reihe gut hinkriegen. Das heißt auch, dazu gehört, dass die Hörerinnen und Hörer mithören, uns vielleicht auch ihre Eindrücke schildern auf Facebook. Was meinst du, Vera?
Ja, man kann sie natürlich auch noch, also auch die sie jetzt vielleicht im Radio verpasst haben, kann man natürlich im Internet noch nachhören, nicht zu vergessen.
Genau, und auch das hat sich seit dem Ende des Kommunismus verändert. Es gibt das Internet, wir können also hier unser Gespräch auch noch anbieten auf unserer Website auf dradiowissen.de. Da können alle, die Lust haben, nochmal reinhören mit Hans-Dietrich Genscher seine Erinnerungen teilen, mit uns, mit Matthias von Hellfeld, Vera Pache, Ralf Müller-Schmidt. Wir sagen Tschüss hier aus dem D-Radio Wissen Studio. Vielen Dank, Herr Genscher, und noch einen schönen Abend.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.